Wir haben begonnen miteinander, uns schwache Menschen anzusehen, die dem Herrn dienten. Und letztes Mal hatten wir den Manoach aus dem Alten Testament uns betrachtet, den Vater von dem Simson. Heute gehen wir ins Neue Testament und wir schauen uns aus den Evangelien einen Jünger an. Auch wieder ein Mann. Aber ich verspreche euch, das nächste Mal wird es eine Frau sein. Nicht, dass dann nachher die Frau sage, nur Männer kommen da dran und sonst gar niemand. Das ist also nicht der Fall. Also jetzt schlagen wir lauter Texte auf aus dem Johannesevangelium. Ganz kleine, immer nur einige Verse. Ich sage es euch dann der Reihenfolge nach. Zuallererst tun wir aus dem 11. Kapitel die Verse 14 bis 16 lesen. Und dann aus dem 14. Kapitel den 5. Vers und dann aus dem 20. Kapitel Verse 24 und folgende. Beginnen wir aber bei dem 11. Kapitel, da muss ich euch erstmal so ein bisschen hinführen. Der Herr Jesus hat Nachricht bekommen, dass der Lazarus krank war und nun stirbt er. Und er sagt jetzt seinen Jüngern in Vers 11 von Kapitel 11 Johannes, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Nun versteht aber der Thomas das völlig verkehrt. Nun ist seine Reaktion darauf, jetzt lese ich ab Vers 14 vor, daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern. Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Also der Thomas, der hat es irgendwie anders verstanden, als der Herr Jesus das auch versteht und schließt etwas völlig Falsches daraus. Im 14. Kapitel, da befinden wir uns nun ganz nahe an der Kreuzigung. Das heißt, es ist der letzte Abend, bevor der Herr Jesus dann auch gefangen genommen wird. Er isst mit seiner Jünger das Passahlamm und dann redet er mit ihnen und sagt ihnen, ja, ihr kennt ja den Weg. Also ab Vers 1 sind es also Worte, die er an sie richtet. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und so weiter und so fort. Und dann erklärt er ihnen, dass er dorthin geht und sie aber abholen wird. Und Vers 4, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Also auch hier merken wir, dass der Thomas jemand war, der da seine Schwierigkeit hatte, der doch auch da manches noch nicht so richtig begriffen hatte. Nun, im 20. Kapitel, da stoßen wir vielleicht an die bekannteste Stelle oder auf die bekannteste Stelle von dem Thomas, die wir alle kennen. Und aus dem Grund haben wir manchmal dann auch so das Sprichwort der ungläubige Thomas. Ne? Also du bist auch so ein ungläubiger Thomas. Aber ich will auch heute Morgen, wie schon in der letzten Woche, wo ich für den Manoach gestritten habe, für den Thomas etwas streite, dass wir ihn nicht so bloß in Erinnerung haben. Aber wirklich in Johannes 20, Vers 24 und folgende kriegen wir einen Einblick, dass es dem Thomas schwerfiel, die Auferstehung des Herrn Jesus wirklich zu glauben und auch so richtig in sein Herz aufzunehmen. Der Herr Jesus kommt am selben Abend, wo er auferstanden ist, an dem Sonntag also, zu den Jüngern. Da ist der Thomas aber nicht mit dabei gewesen. Und nun heißt es, Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagte ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nagelmal sehe und meinen Finger in das Nagelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Also er hat ganz genau gehört, was der Thomas da gesagt hatte. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns still werden und beten. Herr Jesus, unsere Abendmahlsgottesdienste sind immer ganz besonders lang und wir brauchen da deine Hilfe und die rechte Frische aufzunehmen. Ich brauche Weisheit, dass ich aber auch nicht zu lange dann rede. Bei allem, Herr, musst du leiden. Wir sind schwach. Wir sind nicht von uns aus in der Lage, es richtig zu machen. Ob das Hören nun da auch dran ist oder auch das Reden. Lass es doch geschehen, Herr, in der Erweisung deines Wirkens, deines Geistes, deiner Kraft, dass wir zu deiner Ehre hören können und ich auch zu deiner Ehre reden kann. Ja, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir das hinlegen dürfen im Namen deines Sohnes. Amen. In der Bibel wird immer ganz oft und mit großer Freimütigkeit über die Schwachheit der Kinder Gottes gesprochen. Ich lese gerade Alte Testament auch im 1. Mosebuch und da wird so viel über Abraham und Isaak erzählt. Es wird erzählt, wie sie glauben durfte durch Gottes Gnade, aber es wird auch erzählt, wie sie versagen konnte. So haben wir auch bei dem Bericht des Thomas einiges, wo er sich ganz besonders schwer getan hat. Warum es gut gefallen hat, gerade ihn auch da herauszugreifen. Der Petrus kommt ja auch nicht immer so gut weg, wissen wir nicht genau. Aber eines ist sicher, dass der Thomas nicht der einzige von den 12 war, der Schwierigkeiten hatte mit der Auferstehung. Das wissen wir, weil das in der Bibel dann auch steht. Der Thomas war nur jemand, der war sehr ehrlich. Der hat so sein Herz auf der Zunge getragen. Also so manchmal vielleicht auch wie der Petrus, dass er sehr, sehr klar dann auch gesagt hat, nee, das verstehe ich noch nicht. Oder nee, das glaube ich auch nicht. Kann ich nicht glauben. So einer war er. Aber wir gehen Schritt für Schritt voran. In der allerersten Stelle, wo wir nun auch von ihm lesen, da ist er ja nun mit seiner Aussage jemand, Vers 16, Johannes 11, das schlagen wir einfach nochmal auf, dann haben wir es vor Augen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Also, wenn ich die Geschichte nachher weiterlese, dann weiß ich, dass da etwas mir erklärt wird, was so wunderbar und herrlich ist, dass ich das immer wieder gerne lese. Die Auferstehung des Lazarus. Die Martha steht vor dem Grab und sagt noch zum Herrn Jesus, also das geht nicht, dass da der Stein weggerollt werden kann, denn er stinkt schon. 4 Tage liegt er schon hier. Der Herr Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Dieses Ereignis ist eines, wo Gott in seiner Herrlichkeit, der Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit, seine Auferstehungskraft schon zeigt. Er hat Kraft, Leben zu schenken. Das ist eins von der Höhepunkten des Johannesevangeliums. Hier haben wir eine Geschichte, wo einem der Atem stockt, wo man, wenn man sie liest, sich ganz arg freut, der Tod ist besiegt, der Tod ist besiegt. Eine Siegesgeschichte. Für den Thomas sieht es aber alles ganz anders aus. Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Was hat er nur hier verkehrt gemacht? Was ist seine Schwachheit hier gewesen? Man muss ihn sicherlich in Schutz nehmen, denn er konnte ja nicht im Voraus wissen, was der Herr Jesus dort auch tun wollte. Er konnte doch nicht im Voraus schon ahnen, dass nun der Lazarus auferweckt werden sollte. Aber wenn er ein kleines bisschen besser die Dinge gehört hätte, was der Herr Jesus selbst auch von sich und von seinem ganzen Sterben gesagt hat, dann hätte er zumindest begriffen, dass der Herr Jesus am Ende eben in Jerusalem auch schon, wie er es eben erwähnt hat, sterben würde und nicht in Bethanien. Also ist diese Aussage eine, wo man merkt, da hat jemand den Herrn Jesus noch gar nicht so begriffen, wie er auch denkt und was er tun will und was er macht. Und von daher sieht für ihn das alles ganz anders aus. Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Man kann auch sagen, Thomas war ein Pessimist. Also manche tun das, dass sie, wenn sie diese Stelle auslegen, sagen, das ist so ein Pessimist gewesen. Das war jemand, der hat dann, wenn was so angekündigt wird, also lasst uns da hinaufgehen, dann hat er es gleich so verstanden, ja natürlich, es kann ja nur sein, wir gehen hinauf, um zu sterben. Wisst ihr, das hat das Leben für den Thomas nicht leicht gemacht, sondern das war etwas, was das Leben für den Thomas sehr schwer gemacht hat. Denn so einen Weg dann vor sich zu haben, wir gehen jetzt hinauf, um zu sterben. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal gewesen, wo er eher so von seiner Art her die Dinge pessimistisch gesehen hat, nicht so wirklich das wahrnehmen konnte, was da auch noch vielleicht da war. Und erst am Ende ist ihm vielleicht dann aufgefallen, oh, ich war da ja völlig verkehrt mit dem, wie ich die Dinge gesehen habe. Wenn der Mensch heute unter einem leidet, dann ist es ganz besonders dies, dass er sich und sein Leben nicht mehr verstehen kann, wie es Gott versteht. Da ist jetzt mal ganz besonders der noch gar nicht errettet ist, gemeint. Aber auch wenn wir nun den Herrn Jesus kennen, dann ist unser Leben eines, was wir mit ganz unterschiedlichen Urteilen oder Beurteilung wahrnehmen können. Wir können auf eine Sache schauen und wir können dann unsere Rückschlüsse aus dieser Sache ziehen. Wir betrachten ein Ereignis, wir betrachten einen Tag, wir betrachten vielleicht aber auch, was vor uns liegt, was eben morgen kommen wird. Und wir schließen dann, so könnte es sich entwickeln. Meistens bleiben wir ja nicht nur dabei stehen, dass wir sagen, ja, das ist also so jetzt ein Termin, sondern wir versuchen schon mal auch dann irgendwie uns das zurechtzulegen, das könnte so oder so laufen. Aber liegen wir denn dann damit auch richtig? Geht es uns nicht ganz oft genau so, dass unsere mangelnde Erkenntnis von dem Herrn Jesus und von seinem Werk gerade uns für unser ganzes Leben hinderlich ist? Weil wir nun die Dinge missinterpretieren. Der Herr Jesus sagt, wir wollen hinaufgehen. Nun, er hat nicht gleich gesagt, ich will den Lazarus aus der Tode auferwecke. Das wäre dann vielleicht noch schwieriger für die Jünger gewesen. Aber er hat gesagt, wir gehen da jetzt hinauf. Und für den Thomas war das, also wir gehen hinauf, um zu sterben. Und wir werden jetzt mit ihm sterben. Wie wichtig ist es, den Herrn Jesus richtig auch zu begreifen. Wie geht es überhaupt? Wie hat der Thomas denn das geschafft? Wie war es denn für ihn möglich, aus diesem also falschen Verständnis herauszukommen? Ganz einfach war es möglich. Wisst ihr wie? Er ist mit dem Herrn Jesus mitgegangen. So einfach. Er ist einfach bei dem Herrn Jesus geblieben. Er hat nicht viel mehr gemacht. Er ist nicht jetzt unterwegs irgendwo auf einmal klug geworden und hat dann also so einen Geistesblitz bekommen. Jetzt also verstehe ich das viel besser. Sondern er ist einfach bei dem Herrn Jesus geblieben und ist mit ihm Schritt für Schritt bis zum Grab gegangen. Hat dann wahrscheinlich gehört, was eben auch da gesagt worden ist. Und hat gehört, wie der Herr Jesus gerufen hat, Lazarus, komme raus. Und dann hat er gesehen, wie der Lazarus aus dem Grab herauskam. Und dann ist ihm klar geworden, wir sind ja gar nicht da mit also Herrn Jesus zu dem Lazarus gegangen, um mit ihm zu sterben. Ganz im Gegenteil, der Lazarus lebt jetzt wieder. Und er hat sich gefreut. Wir kriegen das nicht so genau mit, wie diese Festfeier ausgesehen hat an diesem Tag, als der Lazarus auferweckt worden ist. Aber ich bin mir sicher, dass die sich alle miteinander, Martha, Maria, Lazarus, die ganze Familie und die Jünger und der Herr Jesus, sie haben sich gefreut. Kann ich denn mehr sagen, als das, was ich hier über den Thomas gesagt habe, dass wir es tun sollten? Es ist nicht mehr, was der Herr Jesus uns abverlangt, wobei er sogar uns auch noch hilft. Aber dieses ist es, dass wir weiter bei dem Herrn Jesus bleiben. Inmitten unserer manchmal so verkehrte Einstellung, inmitten unseres manchmal so verkehrten Blickes, dass wir einfach bei ihm bleiben und sagen, jetzt gehen wir weiter voran mit ihm. Und dann wird der Herr Jesus uns auch, so wie dem Thomas es zeige, was wirklich nun eben bei der ganzen Angelegenheit herauskommen soll und wie er diese Dinge sieht und was er tun will. Manchmal ist genau das unser Problem, dass diese Not, in der wir uns befinden und auch der Eindruck, dass alles zu Ende geht, uns gerade auch dann es schwer macht, dass wir bei dem Herrn Jesus bleiben. Uns es schwer macht, nun auch vertrauensvoll uns wieder zu ihm hinzuwenden und auf ihn zu sehen und ihm zu folgen. Denn wir haben ja von uns aus schon eben einen Schluss gezogen und haben von uns aus schon eine Meinung uns gebildet. Und nun, was bleibt dem Herrn Jesus übrig, als uns einfach mitzunehmen? Hat er den Thomas nicht mitgenommen? Thomas war auch ein Mutiger. Das war nicht nur jemand, der also schwach war und der so quasi vieles nicht begriffen hat, sondern er war auch mutig. Er sagt, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Er war bereit dazu. Aber nun nimmt der Herr Jesus ihn mit, um ihm die Augen aufzumachen, was wirklich sein Wille, sein Denken, sein Tun auch betrifft. Wie die Dinge ausschauen, wie sie in der Realität sind, was Wirklichkeit ist. Ich möchte euch da ganz besonders ermutigen. Die ganze Serie hat nur den einen Grund und das eine Ziel, dass wir als Kinder Gottes, die wir oft auch so schwach sind, ermutigt werden, so wie eben ein Manoach auch ermutigt wurde, so wie ein Thomas auch ermutigt wurde, damit wir wie Manoach und wie Thomas auch dem Herrn dienen können. Unsere Probleme, Dinge wirklich wahrzunehmen und sie wie der Herr Jesus zu sehen und unser Pessimismus sind kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Es ist kein Grund aus dem, was wir da vielleicht als unsere Schwachheit vielleicht auch sehen, zu sagen, nun kann der Herr mich gar nicht mehr gebrauchen. Ich habe heute Morgen noch so ein bisschen gelesen, wie die Geschichte des Thomas weiterging. Das lesen wir nicht in der Bibel, weil da hört es mit Apostelgeschichte 1, Vers 13 auf vom Thomas. Aber die Kirchengeschichte berichtet uns, dass er in Richtung Indien ging und dort auch missioniert hat. Und wisst ihr, er hat Frucht für den Herrn Jesus bringen dürfen. Und ich will, dass ihr das für euch mitnehmt, wie groß eure Schwachheit ist, wie sehr auch ihr manchmal eher alles negativ seht und vielleicht auch dann sagt, jetzt ist es aus, und wie oft ihr vielleicht auch noch den Herrn Jesus missversteht mit dem, was er sagt. Der Herr ist in der Lage, euch in all dem beizustehen. Bleibt nur bei ihm. Sucht ihn nur weiter auf. Geht weiter mit ihm und folgt ihm. Und er wird euch, wie er es bei dem Thomas gemacht hat, auch die Dinge erklären und verständlich machen, damit ihr in der Lage seid, also es zu verstehen, wie es auch wirklich ist. Das Problem ist ja dann auch später, da kann man im Grunde genommen fast schon weitergehen zu unserer letzten Stelle, Johannes 14, was ich gelesen habe. Es ist ja fast das Identische. Der Herr Jesus ist mit den Jüngern zusammen und er erklärt ihnen, dass er nun auch Wohnungen für sie bereitet und dass er wiederkommt, um sie zu holen. Und nun sagt er eben in Kapitel 14, Vers 4, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Eines der größten Geheimnisse für den Menschen ist, was kommt nach dem Tod. Die Bibel erklärt uns vieles über das, was nach dem Tod kommt, für die, die zu dem Herrn Jesus gehören und für die, die nicht zu dem Herrn Jesus gehören. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Christus ist mein Leben, Sterben ist für mich Gewinn. Da steckt schon in den zwei Bibelverse unwahrscheinlich viel drin. Und doch ist es so, dass diese letzte Wegstrecke die allerschwierigste Wegstrecke für jeden einzelnen Menschen ist. Und auf dieser allerletzten Wegstrecke sich so viele Fragen zusätzlich auftun, die wir gar nicht beantworten können. Der Thomas kriegt hier den Himmel aufgetan von dem Herrn Jesus und er kriegt es erklärt, ich habe eine Wohnung für dich auch bereit. Und nun, du weißt ja, wo ich hingehe und kennst auch den Weg. Und der Thomas sagt eben, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Wie kommt man in den Himmel? Was geschieht, bevor man in den Himmel kommt? Wie ist es überhaupt, diese letzte Wegstrecke zu gehen? Nun erklärt der Herr Jesus dem Thomas in Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und später dann im gleichen Kapitel sagt er Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Es gibt Wegstrecke, nicht nur was die letzte Wegstrecke betrifft, hin zum Heimgeher dann, die schwierig ist und die man vielleicht nicht leicht sich tut zu begreifen, sondern es gibt manchmal auch Wegstrecke, die noch mitten im Leben drin liegen, wo man auch sagt, ich kenne den Weg nicht. Ich kenne den Weg nicht. So wie es hier der Thomas macht. Wie können wir den Weg kennen? Wir kennen ihn nicht. Der Herr Jesus hat ihm daraufhin nicht einen Plan in die Hand gegeben. Das ist das, was wir am liebsten wollten. Ja, wir wollten so einen Plan mit jeder Straßenkreuzung noch den Namen draufgeschrieben, so wie in den Navigationsgeräten. Noch eine Stimme dann, wenn wir dann jeweils an der Straße sind, bitte jetzt links abbiegen in die Theodor-Heuss-Straße. Ne? Und dann wieder weiter und so fort. So macht es der Herr nicht. Er gibt uns nicht einen Plan, der von jetzt, dem Augenblick bis hin zur Herrlichkeit reicht, wo wir dann jede einzelne Etappe sofort ablesen könnten. Wisst ihr, warum er es nicht macht? Wir könnten gar nicht damit leben. Wir könnten nicht damit leben. Wir könnten nicht damit leben, zu wissen, wann und wie wir sterben werden. Und wenn es auch ein Heimgehen ist und wenn es auch Gewinn ist, wir könnten gar nicht damit leben. Und so tut er das in Weisheit, dass er uns erklärt, so wie hier am Thomas, ich bin der Weg. Und ich helfe dir, leite dich durch meinen Geist. Das reicht vollkommen aus. Du weißt trotzdem auch morgen nicht, was auf dich zukommt. Aber das eine weißt du, ich bin der Weg. Und wo ich bin, ist auch ein Weg. Und ich werde dich auf dem Weg führen. Das reicht aus. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie der Thomas vielleicht auch in seiner Art dann ja, gedacht hat, wird es aber für mich auch reichen? Wird es denn für mich auch reichen, dass ich auf dem Weg bleiben kann? Dass ich auf dem Weg gehen kann? Dass ich wirklich auch an das Ziel komme. Und auch hier hat der Herr Wort gehalten und er hat ihn behütet und hat seinen Geist gesandt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 13, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, lesen wir, dass Thomas in der Schar derer war, die da versammelt war. Und dann nachher kam ja der Heilige Geist und wurde über ihn ausgegossen. Und er selber durfte das auch erfahren. Und durfte die Leitung auf seinem Weg bekommen. Wir sind schwach und unsere Schwachheit ist manchmal eine, die sich gerade darin zeigt, dass wir sagen, wir wissen den Weg nicht. Wir wissen nicht, wie wir auch durch diese Sache uns manövrieren können, diese Schwierigkeit, in der wir uns gerade befinden. Wir wissen nicht, wie wir da durchkommen können. Das ist nicht nur, dass man manchmal nicht weiß um die Zukunft, sondern manchmal weiß man auch gar nicht wegen der Schwierigkeit, in der man sich gerade befindet. Wie kann ich denn durch dieses finstere Tränental und durch dieses Tal des Todesschattens, so wie es im Psalm 23 heißt, wie kann ich da durchkommen? Das ist sehr schwierig. Aber auch hier erklärt der Herr uns, wie am Thomas, ich bin der Weg. Und ich werde dich leiten und du wirst auf diesem Weg gehen können und wirst auf diesem Weg auch zum Ziel kommen. Nun möchte ich noch hier diese letzte Stelle mit uns aufschlagen, weil die wahrscheinlich so die Stelle ist, wo wir am allermeisten auch mit dem Thomas verbinden. Und die ist so praktisch auch für uns, dass ich da unbedingt noch ein bisschen Zeit mir nehmen möchte, dass ich sie mit euch gemeinsam ansehe. Johannes 20, ab Vers 24, finden wir diese Stelle. Also der Thomas missversteht, was Jesus eigentlich will. Er ist ein Pessimist, aber der Herr hilft ihm. Er zeigt ihm, dass das, was auf ihn zukommt, etwas Schönes, ist etwas Herrliches. Er zeigt es ihm am Grab vom Lazarus. Bitte geht so auch in eure neue Woche, dass ihr sagt, mit dem Herrn Jesus erleben wir schöne Dinge. Mit dem Herrn Jesus geht es voran und nicht rückwärts. Mit dem Herrn Jesus, da ist ein Segen und nicht, also wie die Welt es leider erleben muss, ein Untergang. Sondern mit dem Herrn Jesus ist Auferstehung und Leben. Aber hier in Johannes 20, da finden wir den Thomas an diesem Tag, der wahrscheinlich so der Abschlusstag zumindest war, von all den Schrecken, die vor und während und nach der Kreuzigung auch auf seinem Herzen so schwer lastete. Er war, wie all die anderen Jünger, ganz arg mitgenommen von dem, was er mit beobachtet hat am Kreuz. Und nun kam aber an diesem Tag der Auferstehung, an dem Sonntag, an diesem ersten Tag der Woche, am Abend der Herr Jesus zu seinen Jüngern und er besuchte sie und sprach mit ihnen, Vers 19, Friede sei mit euch. Und er zeigte sich ihnen, er zeigte seine Hände, seine Seite, dass sie sehen konnte und erkennen konnte, er ist auferstanden. Und da steht, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und einer hat gefehlt. Das steht dann in Vers 24. Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das hat ihm wirklich einiges auch an Not bereitet. Wahrscheinlich hat er dann nachher, als er die Jünger gehört hat, also seine Freunde, wie sie gesprochen habe, der Herr lebt und er ist uns erschienen und so weiter, hat er gedacht, ich wäre eigentlich besser mit dabei gewesen, es wäre schon besser gewesen. Wir wissen nicht, ob er verschuldet, unverschuldet da gefehlt hat. Die meisten nehmen es an, dass es verschuldet war und er hätte da sein sollen. Ich will das gar nicht jetzt exakt und detailliert so schildern. Aber eines ist ganz deutlich, es wird hervorgehoben vom Heiligen Geist, als er das Wort Gottes gegeben hat, dass er hier nicht bei den anderen mit dabei war. Und nun hat er ein Problem. Die anderen haben den Herrn gesehen und bezeuge es. Und er sagt, ich habe ihn nicht gesehen und ich kann es nicht glauben. Es sei denn, dass ich eben nun meine Hände in seine Seite lege und nun auch das Nägelmal sehe, so bin ich nicht bereit, das zu glauben. Er wird da zurückgeworfen. Ich glaube, dass das etwas ist, wo wir ganz ernst nehmen müssen. Unsere Zeit, die wir mit dem Herrn Jesus verbringen. Ich will da jetzt gar nicht zuallererst auf die Versammlungen in der Gemeinde hinaus, sondern was viel öfters der Fall ist unter der Woche, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die wir täglich haben sollten. Und das ist wirklich so, jede entweder ganz unterlassene Gemeinschaft oder nur eben sehr oberflächlich gehaltene Gemeinschaft lässt uns zurück als Kinder Gottes, denen es dann an etwas fehlt. Etwas, was der bekommen hat, der diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genossen hat und der ihn gesehen hat und sich an ihm gefreut hat. So wie die Jünger hier eben auch ihn gesehen haben. Und dann heißt es, da wurden die Jünger froh. Egal, wann ihr eure stille Zeit macht, morgens, mittags, abends, das ist jetzt nicht einmal der Punkt, sondern der Punkt ist, für jeden Tag darf es für mich und für dich in unserer stillen Zeit heißen, da werde ich froh, denn ich habe den Herrn gesehen. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Das gilt. Das ist wirklich so. Heute Morgen, Abendmahlandacht haben wir es ja davon gehabt, mit Freuden werden sie Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist so. Der Herr Jesus, wenn er uns begegnet, und wir von ihm lesen, seinem Wort, und wir ihn vor Augen gestellt bekommen, sein Wirken, sein Handeln in der ganzen Bibel, dann werden wir froh. Dann wird das wieder zurechtgerückt, unser Ausblick auf den ganzen Tag. Dann wird von dem her, der die Mitte ist, alles gesehen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist etwas, was sich dann in die Mitte, in unserem eigenen Herz ausbreitet und diesen Platz einnimmt, den der Herr Jesus einnehmen sollte. Und von dem her werden wir dann ausgerichtet, von dem her werden wir dann geprägt, von dem her werden wir dann den ganzen Tag über auch beeinflusst, bestimmt unsere Stimmung, unsere Herzen, unser Ausblick, unsere Hoffnung. Es sollte kein einziger Augenblick versäumen, wo der Herr Jesus sich mit uns treffen möchte, wo er uns erscheinen möchte, wo er uns seinen Friede geben möchte, so wie er hier seiner Jünger gegenüber getan hat. Er sollte schauen, dass wir da in aller Treue immer wieder diese Zeit aufsuchen, bei ihm sind und seinen Segen mitnehmen. Aber nun ist auch hier ein Trost, der damit Probleme hat. Und sei es, dass es nun die stille Zeit ist, sei es, dass es überhaupt die Gemeinschaft mit dem Herrn ist, sei es, dass Gemeinde ist, es ist ja ganz egal, was auch immer es ist. Wer auch immer ein Problem damit hat, der darf wissen, wie bei dem Thomas, der Herr hat auch dafür einen Ausweg. Nun kommt der Herr nämlich noch einmal und besucht wieder die Jünger. Und es steht ja nun auch beschrieben in Johannes 20, Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Der Herr Jesus wäre auch trotzdem gekommen, nicht nur wegen dem Thomas, sondern ganz allgemein wäre er wahrscheinlich gekommen, um die Jünger zu besuchen. Aber jetzt wendet er sich direkt und ganz persönlich an den Thomas. Also da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Und dann, Vers 27, dann spricht er zu Thomas. Wenn sein Kommen auf jeden Fall auch eines gewesen wäre, ganz allgemein für alle seine Jünger, so wendet er sich hier aber ganz besonders an den Thomas. Und das ist auch so überliefert, so hat der Heilige Geist es aufschreiben lassen vom Johannes. Und warum hat er es so aufschreiben lassen? Nun, der Thomas war jemand, der da Probleme damit hatte, zu glauben, ohne zu sehen. Und nun erscheint der Herr auch ihm und spricht ihn ganz persönlich an und sagt zu ihm: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Er sagt zum Thomas nichts anderes: Komm doch mit deiner Schwachheit zu mir. Ich sehe, dass du da Probleme hast. Ich sehe, wie du da auch in Schwierigkeiten bist. Ich sehe, dass es dich plagt. Die anderen, die haben berichtet: Wir haben ihn gesehen, wir haben uns gefreut. Und du selber hast es aber gar nicht so mitbekommen. Ich sehe es. Bring sie mir doch deine Schwachheit. Reich sie mir doch deine Hände. Reich mir doch dein Herz. Und ich will dich führen, dass du das für dich entdecken kannst. Ich lebe. Ich lebe und ich bin dein Erretter. Reiche wir ihm unsere Hände. Bringe wir ihm wirklich das, was uns Not macht. Das, wo wir sagen, das ist ja für mich der Punkt. Das ist für mich das Problem. Das ist für mich die Schwierigkeit, mit der ich zu kämpfen habe. Nun steht er da. Nun sagt er dem Petrus, dem Thomas: Du darfst es mir bringen. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wisst ihr, was das Schöne ist an dem, was hier über den Herrn Jesus berichtet ist? Das sind nicht nur Worte. Die Worte an und für sich wäre schon ein großes Segen, weil sie Erkenntnis vermitteln, weil sie nun auch aufklären über ihn, dass er auferstanden ist. Wirklich, sie klären auf, sie geben biblische Lehre weiter. Aber das allein wäre noch gar nicht ausreichend. Das allein würde uns noch nicht genügen, nur die Information. Nein, es bedarf auch der Kraft, die mit den Worten einhergeht, um zu wirken, dass er eben wirklich seine Hand nun nimmt und in die Seite legt, dass er wirklich schaut, dass er wirklich glaubt. Ne? Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, er kennt das. Man kann irgendjemand, den man vielleicht ganz arg liebt und von dem man möchte, dass er auch gläubig wird, man kann ihm sagen, glaub doch. Ja, hat es was gebracht? Wir alle, wenn das so einfach wäre, wir würden uns ja sehr freuen. Wir würden es dann einfach immer nur wieder sagen, glaub doch so. Wie wenn ich jemand so was drüber stimme. Glaub doch. Und sofort wird geglaubt. Wir wissen das, dass die Information von unserer Seite aus gar nicht ausreicht. Aber von seiner Seite aus, wenn er was sagt, nur ein Wort, sprich nur ein Wort, sagt der Hauptmann, sprich nur ein Wort und er wird gesund. Da reicht es aus. Das ist nicht nur ein Wort, sondern da ist Kraft dahinter. Kraft. Kraft zum Glauben. Kraft zum Vertrauen. Kraft festzuhalten an ihm. Kraft wirklich ihn zu entdecken, Kraft von oben, diese Kraft gibt er, diese Kraft ist bei ihm. Und die steht dem Schwachen zur Verfügung. Die darf er haben, die darf er erfahren, die darf er erleben. Er wird es erfahren, dass der Herr Jesus ihn da weiterbringt. Meine Schwachheit, die ich habe, wenn ich aber noch nicht so glauben kann, ohne zu sehen, wird der Herr Jesus mir beistehen, dass ich da wachsen kann. Ich möchte hier mit diesem einen abschließen, dass ich das so uns auch nochmal persönlich nahe bringen kann, was die Schwachheit des Thomas war. Er hat sich an dem festgehalten, was er gesehen hat und hat noch nicht gelernt, das Unsichtbare wirklich im Glaube zu ergreifen. Das sagt der Herr Jesus ihm ja dann auch zum Abschluss. Glückselig sind die, nichts sehen und doch glauben. Bis heute ist das unser größtes Problem, auch als Kinder Gottes. Wir leben von dem her, was wir sehen, und leider ist es manchmal wie beim Thomas, wir glauben Dinge zu sehen. So wie der Thomas geglaubt hat, jetzt gehen wir da hoch, zu dem Lazarus und sterbe. Aber es ist ja gar nicht so. Also unsere Sicht ist eine, die uns ganz arg behindert, die uns oft Dinge erschwert, dass wir sagen, wir sehen das jetzt. Wir leben mehr mit dem Auge, von unserem Auge her, als dass wir von unserem Glaube her auch lebe. Und das ist es, was wir zu lernen haben. Was wir wirklich auch immer wieder üben müssen, wo der Feind auch dauernd ansetzen wird und uns sagen wird, schau mal dahin, was da passiert, schau mal dahin, schau. Und er wird es immer wieder so in dieser Weise machen und wird uns immer wieder versuchen, wird uns immer wieder locker, wird immer wieder uns einflüstern. So, schau dir das an, wie das jetzt passiert und wie das jetzt geschieht und was daraus wird und wie sich alles entwickelt und wie das alles dann auch zu Ende geht und was auch alles kaputt gemacht wird und zerstört wird. Und schau dir das nur an. Leider schauen wir viel zu oft dann genau hin, auf diese Weise, so wie dann der Feind, der Verführer uns auch da leider möchte. Und der Herr Jesus möchte uns lehren, dass wir ihn vor Auge haben, sein Werk vor Auge haben und dass wir von daher die Dinge betrachten. Was ist der Glaube? Ein inneres Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Im ganzen Hebräerbrief Kapitel 11 wird uns das vor Auge gestellt. Menschen, die in unmögliche Situationen waren, wie der Noah, wie der Abraham, wie sie alle von dem her, was der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat, ihnen erklärt hat, durch sein Wort gelebt haben. Von dem her, was sie nicht gesehen haben, aber im Glaube, im Vertrauen angenommen haben. Und so sind sie vorangegangen. Wie lebt ihr? Was ist das, was mich am allermeisten beeinflusst? Das, was ich sehe? Ist es das? Werde ich morgen und die kommenden Tage von dem am allermeisten in meinem eigenen Herzen berührt und bewegt und erschüttert und vielleicht auch vernichtet, von dem, was ich sehe? Oder von dem, was ich nicht mit dem Auge sehen kann, sondern im Glaube mit meinem Herzensauge schauen kann. Was bewegt mich am allermeisten? Dementsprechend werde ich leben. Dementsprechend werde ich auch in meiner Aussage entweder sagen, wir gehen jetzt da hinauf und sterben, oder wir gehen hinauf und erleben die Auferstehungskraft Jesu Christi. Das ist es. Wir werden im Triumphzug umhergeführt vom Herrn Jesus und nicht im Trauerzug. Für den Thomas war es etwas, wo er eher eben noch mitzukämpfen und zu ringen hatte. Wie kann der Herr uns helfen, damit wir lernen, aus dem Glauben zu leben? Nun, er hilft uns zuallererst dadurch, dass er es uns immer wieder in seinem Wort klar macht, im Alte wie im Neuen Testament Habakuk und dann im Neuen Testament Römerbrief. Der Gerechte aber lebt aus, nicht aus der Knackwurst, nicht aus dem Bankkonto, nicht aus dem Häusle oder nicht auch aus dem Auto. Er lebt nicht aus seinem Garten, er lebt nicht irgendwo aus irgendwelche harmonische Familienverhältnisse, die dann nicht da sind. Er lebt nicht aus irgendeinem Erfolg, den er vielleicht beruflich hat. Er lebt nicht aus irgendetwas Sonstigem, was er an Ehre oder sonst in der Welt bekommen kann, sondern er lebt aus dem Glauben. Was mir niemand nehmen kann, ist Christus und sein Werk, sein Reich, das, was er für mich bereitet hat, worin ich wandeln darf, worin ich gehen darf, worin ich ihm dienen darf, das wird mir niemand nehmen können. Aber das sehe ich nur im Glauben. Alles andere kann genommen werden. Meine Gesundheit, meine Familie, mein Erfolg. Vielleicht lande ich irgendwann im Gefängnis. Warum? Weil ich Dinge sage, die diese Welt als etwas Ungesetzliches empfindet. Weil ich einen Weg gehe, den diese Welt als ungesetzlich empfindet. Bin ich dann jetzt jemand, der deswegen traurig sein muss? Kann ich jetzt noch im Glaube auf die Dinge sehen? Kann ich es morgen tun? Könnt ihr es morgen tun in eurem Leben? Dass ihr sagt, ich will mich nicht zuallererst von dem beeindrucken lassen, was ich vor Auge habe, sondern vor dem, was ich mit meinem Herzen im Glaube sehen darf. Von dem möchte ich zuallererst lebe. Von dem her möchte ich bewegt werden, von der Größe Gottes. Menschen, die von der Größe Gottes bewegt worden sind, haben am allermeisten ausrichten können. Der John Knox war jemand, der aus dem Grund von Gott in der Weise auch gebraucht wurde. Er hat lernen dürfen, im Glaube auf diesen Herrn zu schauen und ihn anzurufen. Und die Queen Mary hieß sie, glaube ich, gell? Die hat am allermeisten seine Gebete gefürchtet. Nicht Truppe, nicht Soldaten, sondern seine Gebete. Weil er ein Mann Gottes war, jemand, der gelernt hatte, auf den Herrn zu schauen und durch den Herrn auch seinen Weg zu gehen. Möge der Herr uns helfen, dass wir nicht verzweifelt, ängstlich, traurig sind und denken, wir müssen sterben und ganz unsicher, sondern dass wir sagen, Herr, du bist der Weg und ich gehe einfach mit dir mit. Du siehst meine ganze Schwachheit, du siehst mein Ganzes, wo ich immer noch auch lernen muss, wo ich immer noch ganz arg zu kämpfen habe, aber ich gehe mit dir und du besuchst mich. Du sagst, ich darf zu dir kommen, ich darf meine Hand dir reichen, diese schwache Hand. Ich darf sie in deine Hand legen und ich darf von dir gestärkt werden, sodass ich zu dem Bekenntnis geführt werde, mit dem der Thomas hier auch die Geschichte beendet, mein Herr und mein Gott. Nun ist er wirklich auch ganz beim Herrn. Und nun sieht er, es ist mein Herr, es ist mein Gott und er ist auferstanden. Das ist schön für ihn. Möge der Herr uns helfen, dass das auch unser Bekenntnis werden kann. Der Herr wird uns dazu auch beistehen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Ach Herr, wir sind froh, dass du schwache Menschen wie den Thomas mit all seinen Nöten gebrauchen kannst, verändern kannst, heiligen kannst und segnen kannst. Was sind wir, Herr, was sind wir für ein Gemächte? Der Luther hat gesagt, er ist ein stinkender Madensack, als er ganz am Ende seines Lebens angekommen ist. So hat er sich empfunden. Aber was hast du aus diesem Leben gemacht in deiner Gnade? Durch deine mächtige Erlösungskraft. Herr, wir sind nicht viel, wir sind schwach, wir sind wenig. Oh, wir können gar nichts garantieren für morgen, für übermorgen. Wir wollen dich nur bitte, Herr, hilf uns, dass wir bei dir bleiben. Hilf uns, dass wir dir folgen. Hilf uns, Herr, und sei uns gnädig und rühre uns an mit deiner Kraft. Oh, lass durch deinen Geist dein Werk in unseren Herzen fruchtbar sein, dass wir verändert und umgestaltet werden mehr und mehr in dein Bild. Und dass wir sagen können, wir sind mit dem Herrn Jesus unterwegs und sein Weg führt uns in die Herrlichkeit. Und dass wir sagen, sein Weg ist ein schöner Weg. Sein Weg ist ein Weg, dem gar nichts fehlt, wo wir jeden Tag volle Genüge haben dürfe. Ach, Herr, hab Dank dafür. Wir beten dich an und preisen dich und loben dich. Amen.